ARD. In unserer Sendereihe Aus der Chronik des Dr. Watson bringen wir Das Musgrave-Ritual. Ein Kriminalhörspiel von Michael Hartwig nach einer Sherlock-Holmes-Geschichte von Sir Arthur Conan Doyle. Mit Peter Pasetti als Sherlock Holmes und Erik Schumann als Dr. Watson.
Obwohl mein Freund Sherlock Holmes in seinen Überlegungen ungewöhnlich genau und methodisch vorging und obwohl er sich recht adrett, wenn auch unauffällig, kleidete, so muss ich doch gestehen, dass er, was seine persönlichen Gewohnheiten anbelangt, einer der unordentlichsten Menschen war, den man sich als Hausgefährten vorstellen kann. Nicht, dass ich selbst in dieser Hinsicht besonders konventionell wäre. Meine abenteuerliche Tätigkeit in Afghanistan, verbunden mit einer angeborenen Neigung zum Bohemleben, ist daran schuld, dass auch ich für einen Mediziner ein wenig allzu unbekümmert bin. Aber bei mir gibt es immerhin gewisse Grenzen. Ich war empört, wenn Holmes Vergnügen daran hatte, mit geladenen Pistolen in seinem Lehnstuhl zu sitzen und auf die gegenüberliegende Wand zu feuern.
Holmes! Holmes! Also ich muss schon sagen.
So. Gar nicht so schlecht. Mein lieber Watson.
Wie? Ja, wir können von Glück sagen, dass uns die gute Mrs. Hudson nicht vor die Türe setzt. Schlimm genug, dass du deine Zigarren hier im Kohleneimer, deinen Tabak in einem persischen Pantoffel aufbewahrst und dass du deine unbeantworteten Briefe mit einem Taschenmesser auf dem Kaminsims aufspießt. Aber Schießübungen mit dem Revolver, die gehören nun wirklich ins Freie.
Ach Watson, warum so kleinlich? Ein echter Patriot sollte stolz sein, dass die Initialen unserer verehrten Königin die Wand unseres Salons schmücken.
Aber nicht in Form von Kugellöchern, Holmes. Du bist unverbesserlich.
Ja, irgendwie muss man sich doch diese öden Winterabende vertreiben.
Deine Zeitvertreibe verbessern weder die Luft noch die Ordnung hier im Zimmer. Sieh dich nur mal um, wie das hier aussieht. Oh. Überall liegt etwas herum.
So? Das war mir gar nicht aufgefallen.
Ja, aber dann wird es höchste Zeit. Chemikalien auf dem Buffet und überall kleine Rückstände von Verbrechen. Das Zeug da in der Butterdose. Kannst du das nicht endlich wegwerfen?
Ach, ist es immer noch da?
Ja, natürlich. Und es bleibt auch noch wochenlang da liegen, wenn man wartet, bis du es wegwerfst. Hm. Und all dieser Papierkram.
Aber Watson, du weißt genau, wie sorgfältig ich immer alles aussortiere.
Ja, einmal im Jahr höchstens. Hm. Und danach bist du derartig erschöpft, dass du dich mit deiner Violine, Büchern und was weiß ich auf dem Sofa niederlässt, bis das Zimmer schlimmer aussieht als zuvor.
Mein lieber Watson, ich verspreche dir, mich zu ändern.
Wenn du heute Abend nichts Besseres zu tun hast, schlage ich vor, dass du gleich mal anfängst, ein bisschen aufzuräumen. Wenn es sein muss, bin ich sogar bereit, dir zu helfen.
Naja, meinetwegen, um des lieben Friedens willen. Mal sehen. In der alten Blechkiste, da müsste doch noch Platz sein. Die habe ich schon ewig nicht mehr aufgemacht. Aber ich erinnere mich... Das ist ja interessant.
Nein, Holmes. Aufräumen sollst du nicht ausräumen.
Ah, Watson, wenn du eine Ahnung hättest, was in dieser Kiste alles verborgen ist.
Was denn? Gebündelte, verschnürte Dokumente?
Ja, Notizen über meine allerersten Fälle, frühreife Leistungen, bevor mein verehrter Biograf auftaucht und mich mit Ruhm bedeckte.
Deine ersten Fälle? Mhm. Holmes, die wollte ich schon lange mal lesen.
Ganz reizende Probleme zum Teil. Die Tarleton-Morde. Die Affäre mit dem Weinhändler Venery. Komm mal. Ein ausführlicher Bericht, mein lieber Watson, über Ricoletti mit dem Klumpfuß und seiner abscheulichen Frau. Und hier haben wir einen ganz besonderen Leckerbissen.
Ja, was ist denn das? Das sieht aus wie eine Spielzeugschachtel aus Holz.
Da, mach selber auf. Hm? Vorsichtig den Deckel zurück.
Ja.
Na, was ist drin?
Aha. Ein zerknüllter Zettel. Ein altmodischer Messingschlüssel. Ein kleiner Holzpflock. Mit einer Rolle Schnur
und drei alte verrostete Metallplättchen. Das ist eine merkwürdige Sammlung.
Ja, höchst merkwürdig, Watson. Und die Geschichte, die damit verknüpft ist, ist noch viel merkwürdiger.
Diese Dinge haben also eine Geschichte.
Sie sind Geschichte. Und das ist alles, was mir verblieben ist von dem eigenartigen Ritual der Musgrave-Familie. Das möchtest du wohl gerne hören, wie?
Tja, ich...
Ja, was wird hier aus dem Durcheinander? Also deine Neugierde ist stärker als dein Ordnungssinn, mein lieber Watson.
Ja, das stimmt. Aber ich wäre dir trotzdem dankbar, Holmes, wenn du mich über die Zusammenhänge aufklären wolltest.
Na schön. Ich habe dir doch erzählt, dass ich nach meiner Universitätszeit in der Montague Street direkt um die Ecke vom Britischen Museum wohnte.
Ja, das weiß ich.
Und damals hatte ich viele Mußestunden. Ich benutzte sie dazu, all die Sparten der Wissenschaft zu studieren, die mir bei meiner Tätigkeit als Detektiv nützlich sein könnten. Ab und zu bekam ich einen Fall. Meist durch Einführung meiner Kommilitonen, denn meine schnelle Beobachtungsgabe hatte sich herumgesprochen. Und eines Tages besuchte mich mein alter Studienkollege Musgrave. Reginald Musgrave.
Der Parlamentsabgeordnete aus Sussex?
Derselbe. Er entstammte einer der ältesten Familien im ganzen Königreich. Ihr Herrensitz bei Harleston in Sussex ist vielleicht das älteste noch bewohnte Schloss in der ganzen Grafschaft. Ich konnte nie das blasse, angespannte Gesicht oder die stolze Kopfhaltung des jungen Reginald betrachten, ohne ihn sofort mit dunklen Gewölben und all den ehrwürdigen Ruinen einer alten Burg aus der Feudalzeit in Zusammenhang zu bringen.
Ja, ich sehe ihn direkt vor mir, Holmes. Aber bitte, erzähl weiter.
Er war damals schon sehr an meiner Methode der Beobachtung und Schlussfolgerung interessiert. Ich hatte ihn schon seit 4 Jahren nicht mehr gesehen, als er mich eines Morgens in der Montague Street aufsuchte. Bitte, Musgrave, nimm noch Platz. Erzähle mir, wie es dir in letzter Zeit ergangen ist.
Danke, Holmes. Wie immer viel zu tun. Mhm. Du weißt doch, dass ich vor 2 Jahren nach dem Tod meines Vaters Abgeordneter wurde.
Ja, das ist mir zu Ohren gekommen.
Naja, und außerdem muss ich mich noch um den Besitz in Hearthstone kümmern. Aber wie geht es dir, Holmes? Ich habe mir sagen lassen, du wettest deine außergewöhnliche Begabung jetzt auch praktisch aus.
Ich bemühe mich, aus meinem Verstand Kapital zu schlagen.
Das freut mich zu hören, denn ich brauche im Augenblick dringend deinen Rat. Bei uns in Hearthstone geht es in letzter Zeit sehr merkwürdig zu. Die Polizei war bisher völlig außerstande, die Vorkommnisse aufzuklären.
Ich stehe dir ganz zur Verfügung. Erzähl mir bitte Einzelheiten. Das sind Zigaretten. Bitte bedien dich.
Danke. Du kannst dir wohl vorstellen, dass ich, obwohl ich Junggeselle bin, in einem so großen Schloss wie Hearthstone ziemlich viel Dienerschaft benötige.
Na, natürlich.
Insgesamt haben wir 8 Mädchen, dazu noch einen Koch, den Butler, 2 Diener und einen Pagen. Und ja, der Park und die Stallungen benötigen natürlich auch noch Personal.
Natürlich.
Von all diesen dienstbaren Geistern ist Richard Branton, der Butler, am längsten bei uns. Als mein Vater ihn einstellte, war er ein arbeitsloser junger Schullehrer. Aber da er viel Energie und Charakter besitzt, machte er sich bald unersetzlich. Er spricht mehrere Sprachen und spielt so gut wie jedes Musikinstrument. Er sieht auch sehr gut aus. Und wenn man sich's überlegt, ist mir eigentlich kaum verständlich, dass er sich so lange mit einer derartigen Stellung zufrieden gegeben hat.
Vielleicht fehlt ihm die notwendige Elastizität, eine so bequeme Stelle aufzugeben.
Wahrscheinlich. Auf jeden Fall ist er in Hearthstone zur feststehenden Einrichtung geworden. Jeder, der mal bei uns zu Gast war, erinnert sich an den Butler. Immerhin, einen Fehler hat der Musterknabe. Er ist ein ziemlicher Don Juan.
Ja, ich kann mir vorstellen, da hat er es in eurer abgelegenen ländlichen Gegend nicht sehr schwer.
Als er noch verheiratet war, ging alles verhältnismäßig gut. Aber seit seine Frau nicht mehr lebt, ist der Teufel los.
Ah.
Vor ein paar Monaten hofften wir, er würde wieder etwas häuslicher werden. Er verlobte sich nämlich mit Rachel Howells, unserem 2. Stubenmädchen. Doch die Verbindung hielt nicht lange. Inzwischen hat er ihr den Laufpass gegeben und sich mit Janet Trigellis, der Tochter des Oberförsters, eingelassen.
Wirklich ein Musterknabe. Und was wurde aus dem Stubenmädchen?
Tja, die arme Rachel ist ein liebes Kind, aber sie ist Waliserin und sehr temperamentvoll. Auf die Geschichte hin bekam sie eine schwere Gehirnhautentzündung. Und bis gestern schlich sie nur noch mit Ringen unter den Augen im Hause herum. Ein Schatten ihrer selbst.
Ist das das merkwürdige Vorkommnis, von dem du sprachst?
Na, nur ein Teil. Dieses erste Drama in Hurlstone ist inzwischen durch ein zweites völlig verdrängt worden.
Und das betrifft ebenfalls Brunton.
Leider. Wie gesagt, er ist hochintelligent. Und diese Intelligenz macht ihn unrettbar neugierig auf Dinge, die ihn nicht das Mindeste angehen. Letzte Woche konnte ich eines Nachts nicht einschlafen. Ein oder zwei Stunden kämpfte ich dagegen an, dann gab ich es auf. Ich erhob mich und zündete eine Kerze an, um ein wenig zu lesen. Musste aber feststellen, dass ich meinen angefangenen Roman unten liegen gelassen hatte. Als ich ihn holen wollte, sah ich Licht in der Bibliothek. Mein erster Gedanke war Einbrecher. Ich nahm eine alte Waffe von der Wand und schlich mich auf Zehenspitzen die Treppe hinunter bis zu der halboffenen Tür.
Wer ist da?
Ich bin Sir Brunton.
Brunton? Was machen Sie denn um diese Zeit in der Bibliothek? Was haben Sie denn da in der Hand?
Nur eine Landkarte, Sir.
Ja, und warum steht die Schreibtischschublade offen? Wollen Sie mir gefälligst erklären, was das alles zu bedeuten hat?
Aber nichts. Nichts weiter, Sir. Glauben Sie mir.
So. Und hier die Familiendokumente? Wie kommen die hierher? Was wollen Sie damit?
Ja, ich...
Auf diese Weise also vergelten Sie das Vertrauen, das wir in Sie gesetzt haben. Morgen früh verlassen Sie meinen Dienst, Brand.
Ich... Ja. Wie Sie meinen, Sir.
Unerhört.
Mr. Musgrave.
Was wollen Sie denn noch?
Bitte ersparen Sie mir die Schande. Ich bin immer ein stolzer Mensch gewesen. Wenn Sie mich zur Verzweiflung treiben, Sir, haben Sie mein Leben auf dem Gewissen. Können Sie mich nach dem Vorgefallenen nicht länger hier behalten, dann, ja bitte, dann erlauben Sie mir wenigstens, von mir aus zu kündigen und innerhalb von 4 Wochen Ihr Haus zu verlassen, als sei es mein freier Wille. So wäre es mir wenigstens möglich, neu zu beginnen, nicht aber, wenn Sie mich hinauswerfen und alle Leute es hier erfahren.
Meiner Ansicht nach, Brunton, verdienen Sie keinerlei Nachsicht. Ihr Verhalten war höchst niederträchtig.
Ich bitte Sie, Sir.
Aber angesichts der vielen Jahre, die Sie der Familie gedient haben, werde ich davon absehen, Sie öffentlich bloßzustellen. Doch ein Monat ist mir zu lang. Machen Sie sich innerhalb einer Woche aus dem Staub, dann können Sie als Grund angeben, was Ihnen passt.
Eine Woche nur, Sir? Wenigstens 14 Tage. Ich flehe Sie an.
Eine Woche, habe ich gesagt. Sie müssen doch zugeben, dass man Sie mit großer Nachsicht behandelt.
Wie Sie meinen, Sir.
Und diese Dokumente, die Brunton aus dem Schreibtisch genommen hatte, um was handelte es sich da?
Zu meiner Überraschung war es nichts von Bedeutung. Lediglich eine Abschrift der Fragen und Antworten im Familienritual der Musgraves.
Ein Familienritual? Was ist denn das?
Eine Art Zeremonie, die unsere Familie schon seit Jahrhunderten abhält, jedes Mal, wenn einer von uns volljährig wird. Eine Sache von rein privatem Interesse. Historiker könnten vielleicht Interesse daran finden, aber praktischen Wert hat sie nicht.
Ja, trotzdem glaube ich, werden wir uns später noch einmal etwas eingehender damit beschäftigen müssen.
Tja, wenn du das wirklich für notwendig hältst...
Aber bitte, fahr einstweilen fort.
Während der nächsten beiden Tage war Brunton in der Erfüllung seiner Pflichten besonders eifrig. Das Vorgefallene erwähnte ich nicht mehr, aber ich war natürlich einigermaßen neugierig, wie er sein Verhalten vertuschen würde. Am dritten Morgen jedoch erschien er nicht wie üblich nach dem Frühstück, um meine Anweisungen für den Tag entgegenzunehmen. Beim Verlassen des Esszimmers liefen auf der Treppe Rachel Howells, seine frühere Verlobte, über den Weg. Sie sah so elend aus, dass ich sie zur Rede stellte, weshalb sie schon wieder arbeite.
Ja, Rachel! Wieso bist du auf? Du sollst doch im Bett bleiben.
Mir geht's wieder ganz gut, Sir.
Warte! Darüber möchte ich lieber die Meinung des Doktors hören. Geh jetzt sofort auf dein Zimmer und schicke mir Brunton, wenn du ihn siehst.
Brunton? ist fort, Sir.
Fort? Wohin?
Auf und davon, Sir. Niemand hat ihn gesehen. In seinem Zimmer war er nicht. Jawohl, fort ist er. Auf und davon.
Das arme Mädchen hatte recht. Branden war weg. Er hatte nicht in seinem Bett geschlafen und war auch seit dem vorhergehenden Abend nicht mehr gesehen worden. Seine Kleider, seine Uhr, selbst sein Geld lagen noch in seinem Zimmer. Nur der schwarze Anzug, den er gewöhnlich trug, fehlte. Und seine Pantoffel. Die Stiefel hingegen waren noch da.
Moment mal, Musgrave. Weiß man, wie er das Haus verlassen hat?
Nein, das ist ja das Merkwürdige. Alle Tore und Fenster waren verriegelt und die Ketten vorgehängt, genau wie am Abend zuvor. Hm? Wir suchten natürlich vom Keller bis zum Dachstuhl alles ab, fanden aber keine Spur von ihm. Wir durchstöberten sogar den alten Flügel des Hauses, der praktisch nicht mehr benutzt wird, ohne das Geringste zu entdecken.
Interessant.
Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass jemand unter Zurücklassung all seiner Habe einfach wegläuft.
Ja.
Aber wo hält er sich verborgen? Ich zog auch die Ortspolizei zu, ohne jeglichen Erfolg.
Ja.
Man untersuchte den Rasen und die Gartenpfade ums Haus herum. Fußspuren waren nicht zu entdecken. Und noch etwas ist vorgefallen, was das ursprüngliche Geheimnis völlig in den Hintergrund gedrängt hat.
Da hat man nicht ganz schön in Atem gehalten. Also was geschah noch?
Rachel bekam einen Nervenzusammenbruch.
Ui.
Lag 2 Tage im Delirium und hatte Schreikrämpfe. Ich musste eine Pflegerin einstellen, die auch nachts bei ihr wachte. Am 3. Abend nach Brandtons Verschwinden kam sie plötzlich in die Bibliothek gestürzt.
Mr. Musgrave! Mr. Musgrave!
Was gibt's, Schwester? Was ist passiert?
Das Mädchen, Sir, Rachel!
Was ist los mit dir?
Oh, Sir, ich bin wirklich nicht schuld, ganz bestimmt nicht. Ich hatte schon so lange bei ihr gewacht, da wurde ich plötzlich ganz furchtbar müde und bin in meinem Lehnstuhl eingenickt.
Ja, und weiter?
Ja, und als ich eben aufwachte, war sie weg.
Weg? Wieso?
Weggelaufen, Sir. Das Bett war leer und das Fenster offen. Quer über den Rasen kann man auch deutlich ihre Spuren sehen. Oh, Sir, ich glaube, sie ist ins Wasser gegangen.
In den Schlossteich? Wie kommen Sie darauf?
Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll, Sir. Sie war so verzweifelt manchmal. Ich würde es ihr durchaus zutrauen.
Wir müssen sofort die Polizei informieren.
Die Polizei zog Schleppnetze durch den Teich. Aber die Leiche kam nicht zutage. Stattdessen tauchte etwas anderes auf, das uns alle sehr überraschte.
Und zwar?
Ein Leinenbeutel, gefüllt mit einem Sammelsurium alter, verrosteter Metallteile sowie mehrere glanzlose Steine und Glasscherben. Dieser sonderbare Fund war alles, was wir aus dem Schlossteich zum Vorschein brachten. Was aus Rachel Howells oder Richard Branden geworden ist, wissen wir nicht. Die Polizei ist am Ende ihrer Weisheit. Du bist meine letzte Hoffnung, Holmes. Deshalb bin ich zu dir gekommen.
Eine höchst seltsame Geschichte, Holmes.
Du kannst dir sicher vorstellen, Watson, mit welch wachsendem Interesse ich der Erzählung dieser merkwürdigen Vorfälle lauschte. Und wie ich mich bemühte, den roten Faden zu finden, auf den ich den ganzen Wirrwarr aufreihen konnte.
Lass mich noch einmal rekapitulieren, ob ich auch alles richtig verstanden habe. Der Butler war verschwunden, das Mädchen ebenfalls. Die kleine Waliserin liebte den Butler und später hatte sie allen Grund, ihn zu hassen.
Ganz recht, mein lieber Watson. Gleich nach seinem Verschwinden war sie ungewöhnlich erregt. Und bestimmt warf sie auch den Beutel mit dem merkwürdigen Inhalt in den Teich.
Ach, das war sie?
Ohne jeden Zweifel. Aber das waren auch die einzigen Hinweise, die wir besaßen. Und selbst die schienen ziemlich zusammenhanglos. Also wo war der Ausgangspunkt, fragte ich mich. Und ich hatte auch schon eine Theorie. Ich musste dieses Dokument sehen, dieses Familienritual, das dem Butler wichtig genug erschien, seine Stellung zu riskieren. Musgrave gab mir die Abschrift.
Ja, und was stand darauf?
Streich doch mal das zerknüllte Papier zurecht, das du vorhin in der alten Blechkiste gefunden hast. Das, lieber Watson, ist das Musgrave-Ritual.
Aha. Ja, hier habe ich es. Ist eine Art Katechismus. In Form von Frage und Antwort.
Sei so nett und lies es mir mal vor. So genau habe ich es nicht mehr in Erinnerung.
Gern. Wem gehört sie? Ihm, der nicht mehr ist. Wer soll sie haben?
er dir kommen wird. Welcher Monat war es? Der 6. vom 1. Wo stand die Sonne? Über der Eiche. Und wo fiel der Schatten? Unter der Ulme. Wie viele Schritte maß man? 10 und 10 gen Norden, 5 und 5 gen Osten, 2 und 2 gen Süden, 1 und 1 gen Westen und dann hinunter. Was sollen wir dafür geben? Alles, was wir besitzen. Und warum sollen wir es geben? Weil es uns anvertraut ist.
Ja, wie du sicherlich bemerkt hast, Watson, lässt die Orthographie auf die Mitte des 17. Jahrhunderts schließen.
Ja, natürlich. Aber das kann dir bei der Lösung des Geheimnisses doch wohl kaum geholfen haben.
Es stellte mich vor ein zweites Geheimnis, fast noch interessanter als das erste. Ich spürte, dass die Lösung des einen sich gleichzeitig als die Lösung des anderen erweisen würde. Eines ließ sich mit Sicherheit sagen.
Und das wäre?
Es bewies, dass Richard Brandon ein ungewöhnlich intelligenter Bursche war. Ein Mann mit besserem Blick für Zusammenhänge als 10 Generationen seiner Herrschaft.
Das ist möglich, aber was konnte er mit diesen merkwürdigen Sätzen schon anfangen?
Ich bin überzeugt, er kannte sie bereits und wollte lediglich sein Gedächtnis auffrischen. Das Dokument wurde ja offenbar in keiner Weise geheim gehalten. Und vergiss nicht, dass er eine Art Landkarte oder Grundriss in der Hand hatte, als er in der Bibliothek überrascht wurde.
Wollte er die Karte mit dem Text auf dem Papier vergleichen?
Meiner Ansicht nach ja. Aha. Jedenfalls ließ er sie blitzschnell in seiner Livree verschwinden.
Und Musgrave hatte keine Ahnung, was es mit diesem Familienritual für eine Bewandtnis hatte.
Nein. Er bat mich, es ihm zu erklären.
Und warst du dazu in der Lage?
Ich habe ihm geraten, sogleich mit mir nach Sussex zu fahren, wo ich mich dann bemühen würde, es an Ort und Stelle herauszufinden.
So, diese Eiche hier, Holmes. Hier müsste es sein. Wir haben zwar eine ganze Menge auf dem Gut, aber keiner auch nur annähernd so alt wie die hier.
Ich muss zugeben, Musgrave, eine schönere Eiche habe ich noch nie gesehen. Majestätisch geradezu. Stand die hier schon, als euer Ritual zu Papier gebracht wurde? Ach,
viel länger. Sie muss an die 800 Jahre alt sein. Sie hat einen Umfang von über 7 Metern.
Bemerkenswert. Na, dann wollen wir einmal annehmen, dass es die betreffende Eiche ist. Habt ihr auch alte Ulmen?
Ja, dort drüben stand früher eine sehr alte. Aber da hat vor etwa 10 Jahren der Blitz eingeschlagen und wir mussten sie fällen.
Aber den Baumstumpf, den kann man doch sicher noch sehen.
Oh ja.
Andere Ulmen habt ihr nicht.
Keine so alten.
Dann möchte ich mir die Stelle einmal genau ansehen.
Da drüben stand sie. Auf dem Rasen.
Wie hoch die Ulme war, lässt sich wohl nicht mehr feststellen.
Oh doch. Das weiß ich noch. 19 Meter.
Woher weißt du denn das so genau?
Mein alter Hauslehrer ließ mich beim Trigonometrieunterricht immer Höhenmessungen vornehmen. Auf diese Weise habe ich als Junge so gut wie jedes Gebäude und jeden Baum auf dem Gut vermessen. Das
ist äußerst günstig für meine Nachforschungen. Hat sich Brunton je nach der Höhe der Ulme erkundigt?
Ja, natürlich. Jetzt, wo du es erwähnst, fällt es mir wieder ein. Es handelte sich, glaube ich, um irgendeine Auseinandersetzung mit dem Stallburschen. Ja, ich erinnere mich ganz genau. Damals hat Brandon sich nach der Höhe der alten Ulme erkundigt.
Das war natürlich ein wichtiger Hinweis für mich, mein lieber Watson. Ein Beweis, dass ich mich auf dem richtigen Weg befand.
Und was hast du dann getan?
Ich sah zur Sonne hinauf. Sie stand ziemlich tief und ich konnte mir ausrechnen, dass sie binnen einer Stunde genau über dem Wipfel der alten Eiche ankommen würde.
Aha. Wo stand die Sonne? Über der Eiche. Ein Teil des Rituals.
Richtig. Ich musste also feststellen, wie weit der Schatten der Ulme gereicht hätte, als die Sonne über dem Wipfel der Eiche stand.
Das kann nicht leicht gewesen sein. Die Ulme war ja gar nicht mehr da.
Außerdem waren die Bäume seit der Aufzeichnung des Rituals gewachsen. Doch was Brandon gelungen war, musste auch ich fertigbringen.
Brandon?
Ja, Watson. Ich schnitzte mir diesen kleinen Pflock hier zurecht. befestigte einen langen Bindfaden daran und machte nach jedem Meter einen Knoten. Dann verschaffte ich mir eine Angelrute, die etwa so 1,75 lang war, und begab mich mit Musgrave wieder zu der Stelle, wo früher die Ulme gestanden hatte.
Ein Glück, dass heute die Sonne scheint, Holmes.
Und dass es bereits Ende Mai ist.
Wieso?
Erinnerst du dich nicht? Das Ritual. Welcher Monat war es? Der 6. vom 1.
Ja, es kommt also darauf an, wo die Sonne im Juni stand.
Ja, ein paar Tage werden nicht viel ausmachen. Sieh mal, jetzt streift sie gerade den Wipfel der Eiche.
Und was hast du jetzt vor?
Also zuerst stelle ich mal meine Angelrute senkrecht auf den Baumstumpf der alten Ulme. So, sei so gut und nimm die Schnur. Miss damit die Länge ihres Schattens.
Mach ich, Holmes. 1, 2, 3. Fast bis zum 3. Knoten. 3 Meter.
3 Meter, sagst du. Gut. Eine Angelrute von 1,75 Meter Länge wirft einen Schatten von 3 Metern. Eine simple Kalkulation ergibt also, dass ein Baum von 19 Meter Höhe einen Schatten von etwa 33 Meter wirft. Beide Bäume sind zwar seit der Aufzeichnung des Rituals gewachsen, aber das gleicht sich ja ungefähr aus. Also sagen wir 33 Meter. Einverstanden.
Wie du meinst, Holmes.
Und jetzt verlängern wir also den Schatten mit Hilfe unserer Schnur und messen 33 Meter ab. Du sei so gut, hilf mir. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Meter.
So, und diese Stelle wollen wir mal mit dem Pflock markieren.
Wir sind ja gleich am Haus.
Ja, ja. Sieh dir das mal an. Na?
Was? Die Delle hier am Boden?
Ja. Wenn ich mich nicht sehr täusche, war das Bruntons Kennzeichen. Wir sind ihm auf der Spur, Musgrave.
Unglaublich. Was jetzt?
Ja, jetzt orientieren wir uns mit meinem Taschenkompass. Pass mal auf. Ja, da drüben ist Norden. Sei so gut und lies mir noch mal die Anweisung des Rituals vor. Wie viele Schritte?
Warte. 10 und 10 gen Norden.
Also mit jedem Fuß 10 Schritte nördlich. Und weiter.
5 und 5 gen Osten.
Na, Osten. 5 und 5.
2 und 2 gen Süden.
2 und 2 gen Süden. Jetzt bin ich direkt vor der Schwelle, vor dem alten Tor. Und jetzt?
1 und 1 gen Westen.
Das heißt also mit jedem Fuß 1 Schritt hinein.
Ja. In diesen seit langem unbewohnten Teil des Schlosses. Warte, ich mach das Tor von innen auf.
Danke, Musgrave. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, müsste hier etwas vergraben sein. Der Zement zwischen den Steinfliesen ist alt. Die hat niemand aufgehoben. Ist merkwürdig. Also hier kann Brandon nicht am Werk gewesen sein. Alles alte, ausgetretene Steine. Auch keine Sprünge oder Spalten. Der Ton ist überall gleich. Nichts klingt hohl.
Warte mal, Holmes. Mir fällt etwas ein. Hier braucht man nicht zu graben. Unter diesem Fliesenboden liegt ein Keller.
Was, ein Keller?
Ja, ein Verlies, so alt wie dieses Schloss. Komm. Dort geht eine Wendeltreppe runter. Da unten lagern wir unser Holz für den Winter.
Sag mal, kann man da nicht irgendwo Licht her haben?
Ja, da rechts auf dem Fass steht eine Kerze. So, hier. Ist komisch, das ganze Holz ist gegen die Wand geschoben worden. Wohl, um die Mitte des Fußbodens freizulegen.
Du, was ist denn da um den Eisenring in der Steinplatte gebunden? Sieht ja aus wie ein Halstuch.
Das ist ja Brandons Schal. Das könnte ich beschwören, Holmes. Er hat ihn um den Ring gewickelt, um den schweren Stein zu heben.
Sieht ganz so aus, Musgrave. Ich glaube, wir müssen sofort die Ortspolizei benachrichtigen, damit sie beim Heben des Steins anwesend ist.
Ach, hältst du das unbedingt für notwendig, Holmes?
Unbedingt. Zum Heben dieser schweren Steinplatte brauchen wir Hilfe.
Na, also gut, ich hole den Wachtmeister.
Steinplatte, Wachtmeister. Warten Sie, bevor wir Sie mit vereinten Kräften heben, möchte ich es zunächst einmal allein versuchen, nur mit Hilfe des Halstuches. Ich bin zwar stärker als die meisten, aber ich fürchte, ein klein wenig habe ich den Koloss zwar bewegt, aber...
Soll ich es einmal versuchen, Mr. Holmes?
Ja, aber mit mir. Nehmen Sie das eine Ende vom Halstuch.
Ja, ich hab's.
So, und ich nehme das andere. Ja. Sind Sie soweit?
Ja, los.
So. So. Das wäre geschafft. Bitte, Musgrave, leuchte doch mal mit der Kerze in das Loch hinunter.
Ja, ja. Wie tief ist das?
Ungefähr 2 Meter, Sir.
Kann man was erkennen?
Ah, ein Mann im schwarzen Anzug.
Das ist doch Branton.
Ihr Butler, Sir?
Können wir nicht rausholen?
Ich steige allein herunter, Sir. Für 2 ist da unten kein Platz. Bitte helfen Sie mir.
Ja.
Ich halte ihn.
So.
So. Ja, jetzt.
Jetzt legen wir ihn hier hin. Vorsichtig.
Es ist Branton. Sein Gesicht ist... Doch, das ist er, ohne Zweifel.
Er muss schon seit einigen Tagen tot sein. Aber keinerlei Verletzungen.
Mr. Holmes!
Ja?
Hier unten steht noch eine Holztruhe mit offenem Deckel. Branton, kniete direkt daneben.
Schieben Sie die Truhe nach oben, Wachtmeister.
Ja.
Wir helfen Ihnen.
Alles gut.
Musgrave? Die werden wir uns mal näher ansehen.
Hast du gewusst, Holmes, dass du Brantons Leiche da unten finden würdest?
Ich befürchtete es. Offen gestanden, Watson, bis dahin fand ich meine Nachforschungen eher enttäuschend. Ich hatte fest damit gerechnet, dass das gesamte Problem gelöst sei, sobald wir den im Ritual erwähnten Platz ausfindig gemacht hätten. In Wirklichkeit hatte ich zwar aufgeklärt, was aus Branton geworden war, nicht aber, wie das Schicksal ihn ereilt, noch welche Rolle das verschwundene Stubenmädchen dabei gespielt hatte.
Rachel Howells, meinst du?
Ich setzte mich auf das Fass in der Ecke des Kellers und ließ mir die Sache genau durch den Kopf gehen. Du kennst ja meine Methode in derartigen Fällen, mein lieber Watson. Ich versetzte mich in die Lage des Butlers und versuchte mir vorzustellen, wie ich in seiner Lage und mit seiner offenbar großen Intelligenz vorgegangen wäre. Er wusste, dass etwas Wertvolles versteckt war. Und er hatte das Versteck entdeckt.
Ja, aber wie war er da hineingekommen? Selbst du konntest die schwere Steinplatte nicht allein von der Stelle bewegen.
Was würde er daher tun? Freunde von außerhalb konnte er schlecht beiziehen, denn dazu hätte er die verriegelten Türen öffnen müssen und sich damit der Entdeckung ausgesetzt. Jemand aus dem Haus war für seine Zwecke wesentlich geeigneter. Aber wem konnte er trauen?
Dem Mädchen natürlich.
Sie hatte ihn sehr geliebt. Männer wollen nie wahrhaben, dass sie der Liebe einer Frau endgültig verlustig gegangen sind, ganz egal, wie schlecht sie behandelt haben. Er nahm sich vor, Rachel durch ein paar Aufmerksamkeiten wieder für sich zu gewinnen und sie als Komplizin zu benutzen. Nachts konnten sie dann zusammen in den Keller eindringen und mit vereinten Kräften die Steinplatte heben.
Aber Holmes, das ist doch dir mit dem Wachtmeister zusammen nur knapp gelungen. Was konnte da ein Mädchen ausrichten?
Das war mir klar und deshalb fragte ich mich, welches Hilfsmittels die beiden sich hätten bedienen können. Ich sah mich also unter den verschiedenen Holzscheiten auf dem Boden um und stieß fast sofort auf das, was ich erwartet hatte. Es war ein Klotz von etwa einem Meter Länge, der an einem Ende eine deutliche Kerbe aufwies. Mehrere andere Hölzer waren seitlich so eingedrückt, als hätte ein schweres Gewicht sie zusammengequetscht. Allem Anschein nach hatten die beiden die Steinplatte nach und nach hochgehoben und immer gleichzeitig Keile in den Spalt geklemmt, bis die Öffnung schließlich groß genug war, dass Brunton hindurchschlüpfen konnte. Ein quergelegter Balken sollte die Öffnung offen halten und durch den Druck der einen Steinplatte gegen die nächste ist die Kerbe entstanden.
Du beschreibst es so plastisch, Holmes, dass ich es direkt vor mir sehe. Brunton stieg also in das Versteck hinunter, während das Mädchen wartete. Und was dann?
Er öffnete die Truhe. Was du hier vor dir siehst, ist der alte Schlüssel. Und reichte dem Mädchen den Inhalt hinauf. Die Truhe war leer, so gut wie leer, als wir sie entdeckten.
Aber wie starb Brunton?
Tja, Watson, ob es die schwelende Glut der Rachsucht dieses leidenschaftlichen walisischen Mädchens war, die plötzlich aufflammte, als sie den Mann, der sie so betrogen hatte, in ihrer Gewalt sah, oder ob vielleicht der Balken abrutschte und die Steinplatte Brunton lebendig in sein Grab einschloss? War sie nur schuldig, ihn stillschweigend seinem Schicksal überlassen zu haben? Oder hatte sie selbst mit einem jähen Schlag den Keil weggestoßen und die Steinplatte heruntersausen lassen?
Entsetzlich, Holmes.
Wie es auch gewesen sein mag. Immerzu sah ich dieses Mädchen vor mir, wie sie den gefundenen Schatz an sich drückend in wilder Flucht die Wendeltreppe hinaufrast, taub gegen die dumpfen Schreie ihres treulosen Liebhabers und sein verzweifeltes Trommeln gegen die Steinplatte.
Das war also der Grund für ihr hysterisches Lachen am nächsten Morgen. Und der Schatz, den sie mitnahm? Du sagst doch, ihr hättet nur ein paar alte Metallteile, Glasscherben und Steine im Schlossteich gefunden. Was war denn noch in der Truhe?
Dafür fand Reginald Musgrave einen entscheidenden Hinweis, als er sie im Keller genau durchsucht hatte.
Die paar Münzen hier. Sonst war nichts in der Truhe. Wie du siehst, Holmes, stammen sie aus der Zeit König Karls des Ersten. Wir hatten also recht, als wir die Handschrift des Familienrituals auf die Mitte des 17. Jahrhunderts datierten.
Karl der Erste. Musgrave, komm nach oben. Ich muss mir den Inhalt des Leinenbeutels, den die Polizei aus dem Teich gefischt hat, noch einmal genauer ansehen. Vielleicht, Musgrave, finden wir unter dem sonderbaren Fund noch etwas anderes von Karl dem Ersten.
Ja, hier auf dem Tisch liegt alles, was in dem Leinenbeutel war. Nicht sehr ergiebig.
Na.
Das Metall ist fast schwarz.
Ja, aber das hier, das hat fast die Form eines doppelten Ringes. Nur ganz verbeult und verbogen. Und die Steine sind ganz matt. Die müssen wir erstmal polieren. Am besten an meinem Ärmel. Man sieht schon den Unterschied.
Das ist ja nicht zu glauben.
Ja.
Die Steine fangen an zu funkeln.
Du weißt, Musgrave, dass selbst nach der Hinrichtung des Königs die Royalisten in England noch recht zahlreich waren. Als sie schließlich nach Frankreich fliehen mussten, versteckten sie ihre wertvollsten Kostbarkeiten in der Hoffnung, in friedlicheren Zeiten wieder auf ihre Güter zurückkehren zu können.
Ja, mein Ahnherr, Sir Ralph Musgrave, war einer der führenden Royalisten. Auf der Flucht und während des Exils von Karl II. War er die rechte Hand des Königs.
Und damit haben wir auch das letzte, langgesuchte Glied unserer Kette. Mein lieber Musgrave, darf ich dir gratulieren. Du bist, wenn auch auf recht tragische Weise, in den Besitz einer Reliquie gekommen, die nicht nur an sich schon einen beachtlichen Wert hat, sondern auch als historische Seltenheit von größter Bedeutung ist.
Was willst du damit sagen?
Es handelt sich hier um nichts Geringeres als die ehemalige englische Königskrone.
Die Krone?
Ja. Wie hieß es in dem Musgrave-Ritual? Wem gehört sie? Ihm, der nicht mehr ist. Es war doch nach der Hinrichtung Karls des Ersten. Wer soll sie haben? Er, der kommen wird. Es war Karl der Zweite, dessen Rückkehr auf den Thron man voraussah. Ich glaube, es kann kein Zweifel darüber bestehen, dass dieses verbeulte und verrostete Diadem einstmals die Stirne der Königin Stuarts zierte.
Aber wie kommt es, Holmes, dass Karl II. Bei seiner Rückkehr die Krone nicht zurückerhielt?
Da hast du einen Punkt berührt, den wir vermutlich nie aufklären werden. Ich könnte mir vorstellen, dass der einzige deiner Vorfahren, dem das Geheimnis bekannt war, inzwischen verstorben war und seinem Nachfolger dieses Dokument hinterließ, ohne auf seine Bedeutung hingewiesen zu haben. Seither ist es wahrscheinlich immer wieder vom Vater auf den Sohn vererbt worden, bis es schließlich in die Hände dieses Brunton gelangte, der zwar das Geheimnis herausbekommen hatte, aber mit seinem Leben dafür büßen musste.
Und wo befindet sich die Krone jetzt?
Noch immer in Schloss Hearthstone, obwohl beträchtliche juristische Schwierigkeiten zu überwinden waren, bevor Musgrave sie behalten durfte.
Was für eine erstaunliche Geschichte.
Falls du dort einmal hinkommst, brauchst du nur meinen Namen zu erwähnen, Watson. Dann zeigt man dir die Krone mit Vergnügen.
Vielleicht ergibt sich einmal die Gelegenheit. Und Rachel Howells? Was ist aus ihr geworden?
Tja, von der hat man nie wieder etwas gehört. Vermutlich ist es ihr gelungen, aus England zu entkommen und sich mit ihrem schlechten Gewissen irgendwo jenseits des Ozeans zu verkriechen. So, mein lieber Watson, nachdem ich dir jetzt die Einzelheiten erzählt habe, wirst du wohl auch die Geschichte vom Musgrave-Ritual in deine Chronik einreihen.
Darauf kannst du dich verlassen, Holmes.
Ausgezeichnet, mein lieber Watson. Dann brauchst du natürlich auch all diese Gegenstände da als Unterlagen, nicht? Ich schlage vor, wir lassen sie gleich liegen, wo sie sind. Und du räumst sie morgen auf.
In unserer Sendereihe aus der Chronik des Dr. Watson brachten wir Das Musgrave-Ritual, ein Kriminalhörspiel von Michael Hartwig nach einer Sherlock-Holmes-Geschichte von Sir Arthur Conan Doyle. Ins Deutsche übertragen von Ruth von Markart und John Lackland. Die Mitwirkenden waren Sherlock Holmes, Peter Pasetti, Dr. Watson, Erik Schumann, Reginald Musgrave, Gerd Baltus, Richard Brunton, Günther Ungeheuer, Rachel Howells, Luise Wiedenmann, die Krankenpflegerin, Hilde Weißner, ein Wachtmeister, Wolfgang Dörich, Musik, Konrad Elfers, Ton und Technik, Heinz Sommerfeld und Barbara Liebrich, Assistenz, Hans Eichleiter. Die Regie hatte Heinz-Günther Stamm.
Immer bei den gleichen Punkten in Streit geraten. Die eigenen Leistungen klein machen. Eifersüchtig werden. Warum nur? Der Psychologie-Podcast der beiden Podcastgrößen Bayern 2 Radio Wissen und SWR 2 Wissen gibt Antworten. In Wie wir ticken wird nicht gelabert. Der Podcast nimmt euch lebensnah und wissenschaftlich fundiert mit in die Welt der Psychologie. Konstruktiv und auf den Punkt. Wie kann ich durch Meditation entspannen? Warum ist es gesund, dankbar zu sein? Was zieht uns in die Ferne? Der Podcast erklärt, wie sich Intelligenz fördern lässt, wie wir Wut als produktive Kraft nutzen können und wann es in Ordnung sein kann, mit seinen Eltern zu brechen. Damit ihr besser versteht, wer euch aus dem Spiegel entgegenblickt. Den Link zu Wie wir ticken findet ihr in den Shownotes. Den Podcast hört ihr jeden Mittwoch exklusiv in der ARD-Audiothek.